Ich habe euch heute mal einen meiner Lieblingskaffeebecher mitgebracht. Den mag ich, weil er so schön groß ist und weil da also eine Menge reinpasst. Ja, mag gerne auch noch ordentlich Milch im Kaffee und schöner Becher für mich. Wenn er ganz voll ist, der Becher, dann kann man es nicht sehen. Aber wenn man ein bisschen abtrinkt oder wenn er wie jetzt leer ist, dann sieht man, dass hier drin ein Spruch ist. Ja, ich lese euch den gleich vor, ihr müsst den nicht erkennen können, aber da ist ein Spruch. Und da steht: Das Leben ist am schönsten, wenn es einen zur Ruhe kommen lässt. Meine heutige Predigt wurde von diesem Kaffeebecher inspiriert, beziehungsweise von dem Spruch eben in dem Becher. Denkt mal einen Moment nach und dann sagt mir mal spontan: Gebt ihr dem Sprücheklopfer recht? Ist das Leben am schönsten, wenn es einen zur Ruhe kommen lässt? Mach mal Handzeichen. Wer findet, ja, das stimmt? Kaum einer. Ah, ein paar. Ganz wenige. Ich merke, dass ich immer mehr in eine innere Diskussion über diesen Spruch komme, je länger ich darüber nachdenke. Ja, jeden Morgen guckt er mich an und denkt, nee, irgendwie, ja. Und ich lasse euch jetzt mal an meinen Gedanken zu diesem Spruch teilhaben und hoffe, dass das einigermaßen kurzweilig wird. Also ist das Leben wirklich am schönsten, wenn wir zur Ruhe kommen? Natürlich ist es ein herrlicher Moment, wenn man sich über einen gewissen Zeitraum angestrengt hat oder wenn man lange in einer anstrengenden Situation war und es dann einen Moment Pause gibt. Ja, dann das ist natürlich herrlich. Und wenn man dann noch ein erfrischendes Getränk oder eben Kaffee oder Tee hat, dann ist das schön. Das fühlt sich gut an, wenn wir von der Anstrengung in die Ruhe kommen, abschalten, genießen. Aber für mich klingt der Spruch auch so ein bisschen so, als würde man sagen, das Leben ist am schönsten, wenn man gerade gar nicht lebt. Wenn man den Spruch konsequent zu Ende denkt, dann ist nicht das Leben das Schönste, sondern die Ruhe. Also eigentlich schon fast der Tod. Ja, wenn es am schönsten ist, wenn es ruhig ist, dann ist die ewige Ruhe also das Allerschönste, oder? Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich da mitgehen kann. Wenn wir Christen sterben, dann bekommen wir das ewige Leben. Wie das genau aussehen wird, das wissen wir nicht. Aber ich habe schon mal von Gott so einen Eindruck bekommen, so eine Vorfreude, dass ich wirklich mit Jesus am Tisch sitzen werde und essen. Ja? Und das klingt jetzt irgendwie nicht so wie ewige Ruhe. Was in meiner Vorstellung vom Himmel allerdings tatsächlich zur Ruhe kommen wird, das sind die Fragen, die Sorgen, die Gedanken. Wir werden Frieden und Ruhe haben im Himmel, weil wir dann plötzlich alles verstehen. Es gibt erstens ja im Himmel kein Leid mehr, keinen Tod, keine Tränen, keine Krankheit, kein Schmerz, also auch kein Gejammer und Geschrei. So steht es in der Offenbarung. Aber es gibt zweitens, glaube ich, auch keine Fragen mehr, was das Leben auf der Erde betrifft. Fragen, die uns jetzt umtreiben, Fragen wie: Warum gibt es Leid? Warum lässt Gott es zu, dass Menschen verhungern, vergewaltigt werden, seelisch und körperlich misshandelt werden? Terrorismus, Krieg, Grausamkeiten jeder Art, warum lässt Gott das zu? Das sind die Dinge, die wir dann besser oder überhaupt verstehen werden. Deshalb wird uns das und so vieles andere, was wir jetzt nicht begreifen, dann nicht mehr aus der Ruhe bringen, wenn wir im Himmel sind. Weil es klar sein wird. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Aber wenn wir tatsächlich mit Jesus am Tisch sitzen werden und essen, dann machen wir bestimmt auch noch andere Sachen mit ihm. Wir werden im Himmel ja nicht irgendwie dauernd essen. Und das heißt, ewiges Leben ist immer noch Leben und nicht Totenruhe. Ich glaube auch nicht, dass wir in so einer Art Dauerglückszustand eingefroren werden und dann auf alle Ewigkeit so in diesem Glückszustand sind, sondern ich glaube, da passiert noch ganz viel in diesem Leben nach dem Tod. Was das genau ist und wie sich das ewige Leben dann tatsächlich gestaltet, das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Darüber werde ich jetzt nicht weiter spekulieren, sondern ich kehre zurück zum Spruch meiner Kaffeetasse. Das Leben ist am schönsten, wenn es einen zur Ruhe kommen lässt. Bin ich am lebendigsten, wenn ich irgendwo mit meiner Tasse Kaffee oder Tee sitze und mich ausruhe? Sicherlich nicht. Das Leben ist am schönsten, wenn ich ganz und gar lebendig bin, wenn es Leben in Fülle ist. Geht ihr mit mir konform, dass unser Gott ein Gott des Lebens ist? Alles, worum es Gott geht, ist Leben. Er hat diesen Planeten mit all seinen Lebensformen erschaffen. Wozu? Für uns. Wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte angucken, dann hat Gott Tag und Nacht und Land und Meer und Tiere aller Art und so weiter alles erschaffen. Und als alles da war, als es alles wunderbar eingerichtet war, da hat er den Menschen erschaffen. Ganz zum Schluss. Dann war er fertig und hat sich ausgeruht. So lesen wir das in der Schöpfungsgeschichte im ersten Buch Mose. Gott hat das ganze Universum und darin unseren wunderbaren Planeten erschaffen für uns. Er hat alles perfekt gemacht und wunderschön, nur für uns. Dieses ganze Einrichten der Erde, das hat Gott so gemacht, wie werdende Eltern das Kinderzimmer einrichten, wenn sie sich auf das Baby freuen. Ihr habt das sicherlich schon beobachtet oder vielleicht sogar selber erlebt. Wenn ein Baby unterwegs ist, dann wird zur Vorbereitung entweder selber gebaut oder eingekauft. Eine Wiege, ein Kinderbett, ein Mobile, hübsche Tapeten, Bilder für die Wände, Spielzeug, Wickelkommode, ein Sessel mit Stillkissen. Und alles wird genau geplant und überlegt und ausgesucht und sorgsam aufgebaut. Da ist schon so viel Liebe für das Kind, so viel Vorfreude, dass alles perfekt sein soll und wunderschön. Genau so können wir uns den Schöpfungsakt auch vorstellen. Gott hatte schon so viel Liebe für uns, er hat sich schon so darauf gefreut, den Menschen zu erschaffen, dass er ihm eine perfekte, wunderschöne Welt zubereitet hat, in der der Mensch glücklich sein sollte. Und weil der Mensch ein Ebenbild Gottes sein würde, hat Gott den Menschen mit Sinnen ausgestattet, damit der Mensch empfinden, wahrnehmen und fühlen kann, so wie Gott auch. Gott hat alles so gemacht, dass es schön ist, weil Gott selbst Schönheit ist. Wenn wir von Gottes Herrlichkeit reden, dann sprechen wir von seiner Schönheit. In Gott ist nichts Hässliches, Verdorbenes, sondern reine Schönheit, Schönheit pur. Gott ist sozusagen der Inbegriff der Schönheit und auch die Quelle aller Schönheit. Da kommen alle atheistischen Philosophen nicht dran vorbei. Andersrum kann man auch sagen, dass wir, wenn wir mit wahrer Schönheit konfrontiert werden, immer auch mit Gott konfrontiert werden. Das gehört einfach zusammen. Johannes Hartel, der Gründer des Augsburger Gebetshauses, hat sich auch mal Gedanken über die Schönheit gemacht und sich gefragt, warum es das Schöne überhaupt gibt. Und er gibt uns ein paar Erklärungen. Er sagt, eine der beliebtesten Strategien der Erklärung ist die funktionalistische. Ja, die Schönheit hat eine Funktion. Die Vögel haben schöne bunte Federn, weil sie dadurch das andere Geschlecht anlocken. Für manche Aspekte des Schönen ist diese Erklärung überzeugend, für die meisten jedoch nicht. Der Sternenhimmel, eine Bergkulisse, die Weite des Meeres, all das hat ebenso wenig mit Fortpflanzung zu tun wie die Beethoven-Symphonie, die Dichtung, die Architektur oder die Malerei. Doch all das hat mit Schönheit zu tun. Das Befremdliche an der Schönheit ist gerade, dass sie nicht im Nützlichen aufgeht. Eine Welt komplett ohne Kunst und ohne Schönheit wäre denkbar und möglich. Das würde funktionieren. Es muss jeden, der ernsthaft darüber nachdenkt, zutiefst erstaunen, dass es Schönheit gibt. Denn es müsste sie nicht geben. Beinahe alle atheistischen Erklärungen der Welt sind funktionalistische oder nihilistische. Das heißt, sie besagen entweder, die Schönheit ist nichts weiter als eine Funktion der Evolution. Oder sie sagen, Sinn und Ziel hat das Ganze nicht. Wer aber dem Schönen begegnet, der stößt auf eine Intuition in seinem Innern, die diesem radikal widerspricht, sagt Hartel. Denn es gibt das Schöne in der Natur eben auch dort, wo es keinen ersichtlichen Grund dafür gibt. Und Menschen schaffen Kunst und das Schöne, auch wenn es nichts bringt, ja, oder wenn es sogar was kostet. Leben ohne Musik, ohne Tanz, ohne Kunst, ohne Sport und die Schönheit der Natur wäre möglich. Aber es wäre im wahrsten Sinne des Wortes ein unmenschliches Leben. Gerade die Möglichkeit zur Kreativität unterscheidet uns ja von den Tieren. Das Schöne nun empfinden wir als gut, sagt Hartl weiter. Wir finden es schlimm, wenn eine schöne Natur zerstört oder ein schönes Gesicht entstellt wird. Etwas in uns sagt uns, die Welt sollte schön sein. Wer etwas Schönes sieht und sich daran freut, der sagt eigentlich, wie gut, dass es das gibt. Jede Begegnung mit dem Schönen ist ein uns aufgezwungenes Ja zur Schöpfung, sagt Gerhard Nebel. Ich würde noch weitergehen und sagen, jede Begegnung mit dem Schönen ist ein Ja zu Gott, ob wir an ihn glauben wollen oder nicht. Warum nennen wir das Schöne gut? Eigentlich gibt es keinen Grund dafür. Warum freuen wir uns überhaupt an dem, was ist? Vielleicht deshalb, weil das Schöne eben doch einen Ursprung hat. Das Schöne entspringt immer dem Guten. So haben wir es gerade auch gesungen. All die Fülle ist in dir und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. Letztendlich stellt die Existenz des Schönen jeden Menschen vor die Frage, woher sollen das Schöne und das Geordnete im Universum stammen, wenn nicht aus einer guten Quelle außerhalb seiner selbst? Wer über das Schöne staunt, so sinniert Hartl, steht schon mit einem Fuß im Gebet. Deshalb ist es wichtig, dass wir als Christen alles, was mit wahrer Schönheit zu tun hat, fördern und erhalten und in den Blickpunkt rücken. Im Brief an die Philipper im 4. Kapitel, Vers 8, heißt es in der Lutherübersetzung: Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Oder in der neuen evangelistischen Übersetzung: Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Ich denke, dass damit alles Schöne gemeint ist. Über alles, was der Schönheit Gottes entspringt, darüber sollen wir nachdenken. Jan und ich haben uns im Urlaub einige alte Kathedralen angeguckt. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, dass die Kirche schon immer nicht nur ein Ort der Bildung, sondern auch ein Ort der Schönheit war. Warum wurden die alten Kathedralen mit Gold verziert? Warum holte man die besten Künstler heran, um Gemälde, Decken und Wandverzierungen zu schaffen? Feinste Schnitzereien, Täfelungen, Wandteppiche, wozu? Weil die Schönheit Gottes, seine Herrlichkeit in diesen Gebäuden einen Raum finden sollte. Die Kirchengebäude sollten Gottes Herrlichkeit und Schönheit widerspiegeln. So hat Gott selbst es ja auch bestimmt, als er die Instruktionen für den Bau des Tempels gab. Alles sollte nur vom Feinsten, vom Besten, vom Schönsten sein. Weil wir Menschen nach Gottes Ebenbild erschaffen wurden, können wir kreativ sein. Es ist in uns angelegt, dass wir schöpferisch tätig sind und Gottes Schönheit ausdrücken. Jede Art von Kunst, egal ob es Musik, Tanz, Theater, Gemälde, Skulpturen oder was auch immer ist, jede Art von Kunst ist dazu da, unsere Sinne zu stimulieren und uns tief zu berühren. Aber nur wenn wir tief im Innern von Gott berührt wurden, können wir echte Schönheit erschaffen. Leider wird seit der industriellen Revolution immer weniger Wert auf Kunst und Schönheit gelegt. Produktivität und Effizienz sind die wichtigsten Gesichtspunkte, nicht Ästhetik. Die westlichen Gesellschaften, vielleicht sogar die meisten Gesellschaften der Welt, haben seit der industriellen Revolution viel mehr Geld in Forschung und Technik und Militär gesteckt als in Kultur und Kunst. In der Bildung wird in wahrscheinlich allen Ländern der Welt mehr Wert auf Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften gelegt und nur sehr wenig Wert auf Kunst und Musik. Diese sogenannten kleinen Fächer, die kann man dann am Ende auch noch machen, wenn noch Zeit im Plan übrig ist. Tanz und Schauspiel kommen schon gar nicht vor. Vielleicht erinnert ihr euch noch an unseren Austauschschüler, an Gan aus Thailand. Er ging in Thailand 6 Tage die Woche von morgens um 8 bis nachmittags um 5 zur Schule. Und dann besuchte er von 6 bis 9 abends noch Extrakurse. Und trotzdem war für Fächer wie Sport, Musik und Kunst in diesem Programm kein Platz. Und er ging auf eine christliche Schule. Ken Robinson, ein britischer Autor und Berater in der Gesellschaftsentwicklung, behauptet, dass unsere Kinder in der wohl stimulierendsten Zeit leben, die es in der Geschichte je gegeben hat. Von allen Seiten werden sie mit Informationen bombardiert. Alle möglichen Plattformen, Computer, Handys, Werbetafeln, Fernsehkanäle, YouTube, TED-Talks, alles, was es im Internet gibt, wirbt um unsere Aufmerksamkeit. Und dann bestrafen wir unsere Kinder, wenn sie abgelenkt sind. Wir betäuben sie und verschließen ihre Sinne für das, was um sie herum vorgeht. So manches Medikament, das Schulkinder heutzutage einnehmen, dämpft sie schlicht und ergreifend. Und so gehen sie wie betäubt durch die Schullaufbahn. Sie können das Schöne, das Ästhetische nicht wahrnehmen, weil sie anästhesiert sind, taub gemacht, unempfindsam. Besonders dann, wenn Kunst, Musik, Sport, Tanz und Theater immer weniger eine Rolle spielen oder gar nicht mehr in unserem Leben vorkommen, mangelt es uns an ästhetischen Erfahrungen. Wir sollten aber weder unsere Kinder noch uns selbst schlafen legen, sondern aufwachen und herausfinden, wo unsere Leidenschaften sind, wo unsere Talente und Neigungen sind, unsere Fähigkeiten, damit wir wieder mit allen Sinnen empfinden können. Warum erzähle ich das? Und was hat das mit dem Spruch auf meiner Kaffeetasse zu tun? Das Leben ist am schönsten, wenn es uns zur Ruhe kommen lässt? Nein. Wir sind unserem Schöpfer am nächsten und wir sind am lebendigsten, wenn wir mit allen Sinnen wahrnehmen. Das Leben ist am lebendigsten, wenn wir ganz und gar in der Gegenwart sein können, in einem Moment ganz und gar gegenwärtig sind und alle Sinne auf Hochtouren laufen. Wenn wir mit dem, was wir gerade betrachten, hören, fühlen, schmecken und riechen, ganz und gar in Kontakt sind. Wenn wir ganz und gar bei der Sache sind. Wenn die Sache, die wir gerade erleben, in uns etwas anstößt und zum Schwingen und Klingen bringt. Wenn wir uns eins machen mit dem, was wir gerade erleben, dann sind wir gerade ganz und gar lebendig. Das hat nichts mit Ruhe zu tun, sondern mit höchster Aufmerksamkeit, Empfindsamkeit und Wachheit. Leben in Fülle, das ist höchster ästhetischer Genuss. Gott hat uns Leben in Fülle versprochen und er ermöglicht es uns unter anderem über unsere Sinne. Wenn wir uns dem Schönen hingeben und unsere Sinne ganz und gar einsetzen, dann sind wir Gott stark auf der Spur. Leben in Fülle, das ist das Gegenteil des buddhistischen Nirvanas. Als Buddhist versuche ich, mich aus den gegensätzlichen Polen des Lebens irgendwie rauszuziehen. Nirvana wurde mal übersetzt mit Perfect Coolness. Ja? Es ist der Zustand, in dem ich total gleichmütig bin, komplett gelassen, egal ob es gerade regnet oder die Sonne scheint, ob es mir gerade gut geht oder nicht, ob mich jemand verletzt oder mir freundlich gesonnen ist, egal. Der Buddhist sagt sich, that too will pass. Auch das geht vorbei. Aber wir Christen, wir ziehen uns nicht raus, sondern wir gehen mitten hinein in das pralle Leben. Wir machen uns auch mal die Hände schmutzig, weil es darum geht, das Leben wirklich zu leben, es auszukosten und für andere da zu sein. So hat Gott es uns vorgelebt in Jesus. Leben in Fülle mit allen Sinnen. So erkennen wir Gott, so sind wir ihm nahe. Ja, wir brauchen auch Zeiten der Ruhe, der Stille. Aber das ist nicht, wenn das Leben am schönsten ist. Am schönsten ist es, wenn wir kreativ sein können, mit allen Sinnen und doch selbst vergessen bei einer Sache sind. Wenn wir Schönheit wahrnehmen, egal auf welchem oder wie vielen Kanälen. Wenn wir dem lebendigen Gott nah sind und einen Hauch einer Ahnung von seiner Schönheit kriegen, dann ist das Leben am schönsten. Denn wir dienen dem lebendigen, herrlichen Gott. Amen. Amen. Amen.